Hier ist Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Kostprobe. Es geht um Michael Buselmeiers Buch Elisabeth, ein Abschied, Tagebuch einer Demenz. Auf knapp 200 Seiten beschreibt Michael Buselmeier darin das langsame Verschwinden der geistigen und später auch körperlichen Fähigkeiten seiner Frau. Früh, bereits mit dem Renteneintritt, tauchen die ersten Symptome auf, die sich ebenso langsam wie aber auch unaufhaltsam verstärken. Nach einer Einführung verfolgt der Autor chronologisch mit Tagebucheintragungen über 12 Jahre lang den Verfall seiner Frau, die er nicht in ein Heim einliefert, sondern selbst zu Hause betreut. Es ist einerseits ein bedrückendes, andererseits aber auch ein erhellendes autobiografisches Dokument des allmählichen Verschwindens eines über viele Jahrzehnte vertrauten und geliebten Partners, das im Gegensatz zu vielen anderen Büchern über das Thema nichts verschweigt, nichts beschönigt, nichts abmildert und niemanden schont, am wenigsten sich selbst, also den Verfasser. Das viele kritische Fragen stellt und existenzielle Reflexionen auslöst, voll Trauer, bisweilen auch mit Wut und Verzweiflung. Und oft, immer da, wo sich Michael Buselmeier dem intuitiven Fluss seines Schreibrhythmus hingibt, ein starkes Stück Prosa über Alter, Demenz und Vergänglichkeit. Für podcastliteratur.de liest nun Michael Buselmeier einen Querschnitt aus seinem Buch Elisabeth, ein Abschied.
Ich lese ab Seite 11. Auch Elisabeth ist mir fremd, fast unheimlich geworden. Ihre Trägheit, ihre Unbeholfenheit, ihre Schlafsucht, ihre dumpfe Abwesenheit, ihr stummes Schweigen oder mechanisches Ja-Sagen machen mir Angst. Wie heftig, wie innig war unsere frühe Begegnung über 50 Jahre zurück, wir beide und die Stadtbücherei, wo wir uns um ein Regal biegend zum ersten Mal gesprächsweise näher kamen, sie in einem engen, mattgrünen Wollkleid, das nach Horn und Honig roch, wir beide und die Altstadt Heidelbergs, die uns, die wir mit vielen anderen demonstrierten und das Demonstrieren erst lernen mussten, zugehören schien, wir alle in unruhiger Bewegung, die Universität, die Straßen, die Häuser, die Hecken und Zäune, die Luft, das ganze Land flackerte im Aufruhr. Eine Revolution, so meinten wir, sei da in Gang gekommen, an der wir beide glücklicherweise teilhatten. Der Staat, die Stadt, die Universität, die Betriebe, demnächst in Studenten- und Arbeiterhand. Ein gemeinsamer Aufbruch jedenfalls, eine Revolte der Jugend, eine große Nähe und Zärtlichkeit bei nächtlichen Zimmer- und Bettgesprächen, bei Bummelzugfahrten, Spaziergängen im Winter, unsere Fußstapfen im ersten Schnee, bei nächtlichen Aufmärschen der Polizei, dicht beisammen am Straßenrand, Hand in Hand, rüde Parolen rufend, die jetzt im Nachhinein, ich höre sie noch, hohl klingen. Die großen utopischen Theorien schienen endlich wahr zu werden und ihre akademische Fremdheit ein Stück weit zu verlieren. Sie drangen in unser Alltagsleben ein, als sich langsam nähernde Sprechchöre vom Westwind verstärkt herangetragen. Sie klangen wie ferne Schlachtgesänge, erregten und beflügelten uns. Wo mag sie geblieben sein, diese enorme Energie, mit der Elisabeth die Familie begründet, sie aufgerichtet und über all die Jahre zusammengehalten hat, diese herbe, unbändige Kraft, mit der sie vor Schülern und Studenten dozierte, zur Nachtzeit Flugblätter tippte und auf der Straße mit erregten Kleinbürgern disputierte, im weißen Anorak ihr langes schwarzes Haar, alle Freunde in Bewegung hielt und für nahezu alles zuständig war, Wissenschaft betrieb, Haus und Garten versorgte, Kindergeburtstage, Ausflüge und Ferienreisen organisierte, während ich lieber den Kopf einzog und mich totstellte, wann immer es ging. Ihre auffallende Schönheit, ihr pragmatischer Ernst, in gewisser Weise habe ich meine schmale Karriere ihrer Lebenskraft und Arbeitswut zu verdanken, ihrer Fähigkeit, verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun, was nicht immer klappte. Ich habe, konnte man auch behaupten, und man hat es getan, Elisabeths Kräfte aufgesaugt und meine privaten Erfolge auf ihre Bereitschaft zum Verzicht errichtet. Sie verdiente als Dozentin für Sozialpädagogik das nötige Geld. Sie lehrte in Frankfurt, las, wenn sie heimkam, meine Gedichte und tippte gelegentlich, wie es zuvor meine Mutter getan hatte, sogar meine Manuskripte, kochte uns, jedenfalls in den ersten Jahren, Köstlichkeiten wie Krautrouladen, Lammragout, Steinpilze. Auch das Ausfüllen von Formularen und selbst die Einkäufe nahm sie mir weitgehend ab. Nicht nur das täglich Notwendige trug sie herbei, auch Kleidungsstücke und Schuhe, die mir selber zu kaufen ich zu bequem war, selbst Bücher, eine schwere elektrische Schreibmaschine, einen Bürostuhl, auch Gegenstände vom Sperrmüll schleppte sie an. Und wie selbstverständlich legte ich ihr sämtliche Rechnungen, die zu bezahlen waren, auch zerlöcherte Hosen und zerrissene Hemden, auf den Schreibtisch und kümmerte mich außer um die Versorgung der Kinder um fast nichts. Ich schmiegte mich in die Kissen, während sie früh morgens zum Zug nach Frankfurt aufbrach, lauschte mit schlechtem Gewissen ihren verhallenen Schritten im Flur, bis die Haustür endlich zufiel und nur das Geräusch der ersten Straßenbahnen, der ersten Mülltonnen, der ersten Amseln im Vorgarten zurückblieb, dachte an alle Poeten, die ihr Schreiben dem Tod der Geliebten verdankten oder zumindest ihre Ausbeutung, wie etwa Orpheus, Novalis, Ben, Pound, Rilke, Kafka und andere. Elisabeth ist nicht mehr die Frau, die ich vor einem halben Jahrhundert geheiratet habe, eher taktisch geheiratet, damit sie als Studienassessorin eine Lehrstelle in der Stadt fand und nicht aufs trübe und zurückgebliebene Land versetzt wurde. Sie wirkt seit einigen Jahren, genau seit dem Zeitpunkt ihrer Pensionierung, wie erloschen, wie ausgebrannt. Sie bewegt sich oft schleichend und leicht schwankend und stolpernd durch die Wohnung, ein Gespenst fast, wie sie mich trostlos über den Frühstückstisch hinweg anschaut und jede Zuständigkeit für Kochen und Saubermachen abweist. Den blühenden Bauerngarten, selbst den Balkon, betritt sie freiwillig schon lange nicht mehr. Eigentlich sollte mit der Pensionierung ihr zweites Leben und eine neue Zeitrechnung beginnen, nämlich die rasche Fertigstellung einer wissenschaftlichen Studie, zu der sie jahrzehntelang ruhelos Material zusammengetragen hatte, Exzerpte aus Büchern und Sammelbänden, Archivfunde, Gespräche mit oft weit entfernt lebenden Zeitzeugen, greisen Professoren, deren letzte Worte sie festhielt. Die erste umfassende Geschichte der Heidelberger Germanistik musste nur noch zusammengestellt werden, zusammengebaut aus verschiedenen, teilweise fertigen, ja bereits in Zeitschriften und Büchern publizierten Teilen. Es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch mittlerweile scheint sie davon nichts mehr zu wissen. Ohne Regung geht sie die schier endlose Reihe der Leitsordner entlang, die die unteren Regale ihres Zimmers ausfüllen und sich im Keller fortsetzen. Ich könnte ihre verstaubten Schätze wegwerfen, um Platz im Haus für meine Zeitschriften und Bücher zu schaffen. Sie würde es nicht einmal bemerken. Früher hatte sie alles im Blick. Sie wachte über den Akten, kümmerte sich um jede Einzelheit und hielt streng auf Ordnung. Sie verbannte jede Lärmquelle aus ihrer Umgebung, reagierte mit Ohrenstöpseln auf Baumaßnahmen und Rasenmähergebrause in der Nachbarschaft. Wenn ich einmal, was durchaus vorkam, im Haus oder im Garten etwas gearbeitet hatte und ein aufmunterndes Lob erwartete, vernahm ich nur ihren Standardsatz: Du hast noch genügend anderes zu tun. Heute habe ich den Eindruck, sie weiß nicht mehr, was Unkraut ist, was nützlich und wie überhaupt die Arbeit im Garten funktioniert, von der sie behauptet, sie habe sie ebenso wie die Haus- und Küchenarbeit schon immer verabscheut und gehasst, das Kochen ebenso wie das Waschen, Stopfen und Putzen. Soweit ich sehe, liest sie keine Bücher und auch keine Zeitungen mehr, die sie früher geradezu verschlungen hat. Selbst schlichten Sendungen im Fernsehen und im Radio kann oder will sie nicht mehr folgen. Ausschalten verlangt sie nicht nur bei Fußballübertragungen, auch wenn Rockmusik läuft. Und wenn ich das nicht tue, verlässt sie nach kurzer Zeit den Raum. Ihre Stumpfheit wächst. Schon lange ist sie mir keine Gesprächspartnerin mehr. Aber habe ich mich je getraut, entschieden nachzubohren, um herauszufinden, wie es ihr im Innersten wirklich ergeht und wie es darin aussieht? Habe ich es je gewagt, mir Elisabeths Seelenchaos vorzustellen, mir die Panik ausgemalt, als sie bemerkte, was gerade in und mit ihr vorging, als ihr in Ansätzen klar wurde, dass ihre innere und äußere Ordnung, alles bisher als sicher angenommene, nichts mehr galt, vielmehr ungültig und überflüssig geworden war, ein Staub, ein Windhauch, als sie merkte, dass ihr Gedächtnis nicht mehr in der gewohnten Weise funktionierte, dass sie sich auf ihre Sinne, ihren Verstand, wie ihre Erfahrung nicht mehr verlassen konnte, dass sie keine Termine mehr einhalten und keiner längeren geistigen Arbeit mehr nachgehen konnte und selbst Buchbesprechungen ihr misslangen, dass sie also ihr so intensiv und gegen alle Widerstände bewahrtes und gehegtes Projekt einer Geschichte der Heidelberger Germanistik nicht würde vollenden können, dass alle Nachtwachen über Büchern und Archivbesuche in Marbach, London, Stuttgart, Berlin und so weiter vergebens, alle Exzerpte und Entwürfe umsonst und verloren waren und nun in Aktenordnern vergilbten, dass ihr die Wörter entglitten, die Sätze, die Zahlen, die nahen und fernen Gegenstände, Zusammenhänge, dass ihr die Wege wegschwammen. Wie mag sie all das ertragen haben, was mit ihr geschehen ist und weiter geschieht, fragte ich mich kleinlaut, die zahlreichen Einbußen und immer neuen Ausfälle, anfangs verbunden mit herben Aggressionen gegen die Mitwelt, gegen mich, gegen die nächsten Menschen, denen sie in der ersten Phase der Krankheit alle Schuld zusprach. Doch sie kehrte ihre Enttäuschung, ihre Wut, ihren Schmerz auch gegen sich selbst und kratzte sich im Halbschlaf mit den Nägeln Beine und Arme blutig. Dann kam die Zeit der immer neuen, immer stärkeren Psychopharmaka, dann die Phase der Resignation, dann die der Trägheit und Hinnahme und des Dauerschlafs über sie. Wie vermag sie den herben Kummer über den Verlust des bislang uninterfragt alles bestimmenden geistigen Lebensentwurfs auszuhalten? Ich suche nach Spuren des Schmerzes in ihrem Gesicht. Vermeide ich tiefer reichende Fragen um ihretwillen, um sie zu schonen, oder aus Selbstschutz, Feigheit, ja aus Selbstsucht? Ich weiß, sie liegt gerade ein Stockwerk über mir in ihrem Bett, viele Stunden lang stumm, mitunter sich räuspernd, und ich meine, ihren Atem zu hören. Schläft sie, die Bettdecke über den Kopf gezogen, oder träumt sie, ohne etwas wahrzunehmen, vor sich hin? Hat sie sich aufgegeben? Laufen nicht doch ständig Bilder von früher in ihr ab, Bruchstücke, die sie nicht mehr verknüpfen kann und die wieder versinken, Splitter von Erinnerungen, etwa an das hellblaue Band, das sie einmal in der Zeit, als wir uns kennenlernten, im schwarzen Haar trug, oder an den Fliederduft im Schwetzinger Schlosspark, Efeu, Holunder, Jasmin, Gedanken an die Geburt ihrer Kinder, und sucht sie nach ihnen, während ich im Zimmer unter ihrem Schreibtisch sitze, nicht unzufrieden über die so gleichsam auf ihre Kosten gewonnene freie Zeit, zieht sie oben den Kopf ein wie eine Sterbende. Da hat sie nun darauf gewartet, nach dem Ende ihrer Berufstätigkeit die erste große, wenn auch etwas zu weitläufig angelegte Studie über die Geschichte der Wissenschaft von der deutschen Sprache endlich vollenden zu können, und muss erfahren, dass alles Mühen und Warten umsonst war, dass der Kopf oder besser das Gehirn ihr mit einem Mal den Dienst verweigert und sie in immer dichteren Nebelrauch und Finsternis gerät, dass sie einen beliebigen Text bereits unmittelbar nach dem Lesen oder Hören schon gänzlich vergessen hat und kein Detail mehr wiedergeben kann, dass sie selbst das Kaffeekochen, das Eierbraten, das Zähneputzen und Waschen nur noch unzureichend beherrscht, weil es ihr schwerfällt, die einzelnen Arbeitsschritte zu koordinieren und ich ihr bei fast allem helfen muss und sie nicht oder kaum länger allein lassen kann. Ist so etwas wie Liebe zu einer an Demenz Erkrankten, die schrittweise wieder zum kleinen oder besser dicken Kind geworden ist, überhaupt möglich? Wenigstens Empathie? Aus der Ferne vielleicht, aber dauerhaft und aus unmittelbarer Nähe? Ist alles, was ich seit einigen Jahren unternehme, reine Pflichterfüllung, ein distanziertes Streicheln, Tätscheln, gelegentlich auch ein ungeduldiges, theatralisches Poltern, wenn sie gar nichts begreift? Der Mensch mag einer erbärmlichen Gattung von Feiglingen angehören, aber der Einzelne kann trotzdem liebenswert sein. Eine Rührung weht mich an, kaum zu klären, woher sie kommt. Elisabeth glich in meinen Augen einer geheimen Königin, einer germanischen oder frühchristlichen Fürstin in ihrer strengen Schönheit. Sie erinnerte mich auch an eine meiner literarischen Lieblingsfiguren, an die schöne Judith in Gottfried Kellers Grünem Heinrich. Sie schmückte, heißt es im Roman, ein schweres, dunkles, fast nicht zu bewältigendes Haar. Etwas Ernstes, ja Tragisches, ein Leuchten umgab sie, die von einer übermäßig strengen Mutter auf dem Obersalzberg in Martin Bormanns und Adolf Hitlers Nähe gleichsam unter den Nibelungen geboren wurde und aufwuchs. Jeder musste sie achten, sie zumindest respektieren, auch weil sie so aufrecht und einsatzfreudig war und ständig für sich, für die Familie, aber auch für andere am Werken. Genau genommen schreibe ich hier ja weniger über Elisabeth und mich, als über zwei einander eher fremde Personen, die sich in meiner Erinnerung schrittweise aufeinander zu und wieder voneinander weg bewegen. Es ist eine Art Wellenbewegung der Gefühle, ein Findungs- und Ablösungsprozess, aber so, dass ein Kern der Bindung fortbesteht, der sich nicht aufkündigen lässt. Wir, ich und die Kinder, sind Mitgefangene in der Demenz. Sie ist zu unserer gemeinsamen Lebensgrundlage geworden. Wir sind auch eines der seltenen Paare aus der Zeit der Revolte von 1968, die zusammengeblieben sind durch all die Jahre des grauen Alltags und der Kleinkrämerei, durch all die Verluste und Niederlagen, die folgten. Über die beiden Figuren und ihre Bezüge weiß ich nicht so gut Bescheid, wie man aufgrund ihrer lang anhaltenden Beziehung annehmen könnte, bin also genötigt, mir einen Teil ihrer Gedanken und Gefühle auch auszudenken und auszumalen, mir ihre ursprüngliche Gemeinsamkeit vorzustellen, mir ihre Wege in der Jugend und ihre Umwege im Alter zu erfinden, auch andere helfende, beratende Personen einzuführen, erwachsene Kinder, Enkel und nahe Freunde. Erinnerung ist ohne Fantasie nicht möglich. Ich sehe uns jedenfalls vor mir in unserer Körperlichkeit und frischen Jugend, in unserer geistigen Entwicklung, in unserer jüngsten Zerrüttung, wie wir uns immer deutlicher unserem Ende zubewegen, dem Grab auf einem badischen Dorffriedhof langsam entgegen, das schon länger auf uns wartet und auf dessen Grabstein bereits seit Jahren unsere Namen eingraviert sind. Ich ahnte schon immer, dass ich länger leben würde als manche in meinem Umfeld und dass mir, dem zurückgebliebenen Kind und Spätentwickler, auch eine verlängerte Kindheit und Jugend und ein verzögertes Altern zugestanden sein könnten. Ich durfte mir also Zeit lassen beim Aufzeichnen unserer Geschichte und konnte meine Gedanken in kreativer Unruhe ordnen. Anders ist es schwer verständlich, dass ich erst mit 30 einen in der literarischen Öffentlichkeit Eindruck machenden Prosatext im legendären Kursbuch 15 unterbrachte und sogar 40 war, als mein erster Gedichtband mit dem damals alle Fortschrittsfreunde irritierenden Titel »Nicht soll sich ändern« erschien. Meine Zeit würde schon noch kommen, dachte ich manchmal, mich aufmunternd. Ich müsste nur abwarten, zäh, ja hart sein und durchhalten, während die jungen Genies schnell verblühten und vertrocknet am Wegrand zurückblieben. So habe ich die für mich schwierigen 50er und 60er Jahre überstanden, mit ihren Erstarrungen, Hierarchien, persönlichen Rückschlägen und Depressionen, indem ich verstärkt an mir selbst arbeitete und ständig nach der Verbesserung meiner Kenntnisse trachtete. Und ich bin auch, je älter und geduldiger ich wurde, immer produktiver geworden, habe ohne Qualitätsverlust schneller gearbeitet und ohne tiefere Skrupel weitergeschrieben. Und weshalb schreibe ich dem Sprachrhythmus folgend Text um Text und Satz um Satz noch immer sofort aus innerem Zwang heraus, aus Notwendigkeit oder aus Gewohnheit, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun sollte, eher aus Freude darüber, dass sich Sätze, Bilder und Gedanken weiterhin einstellen, fast wie von selbst einfinden und sogar reicher und nachhaltiger erscheinen, als das früher bei mir der Fall war. Es begleitet mich Hölderlins dunkler Schatten durch Heidelbergs Topographie und Stefan Georges Geheimes Deutschland. Adalbert Stifter und Gottfried Keller stellen sich ein, auch Trakl, Kafka, Robert Walser und andere Fußgänger Samuel Beckett natürlich, zuletzt Thomas Bernhard, das Kalkwerk, und W.G. Sebald, Austerlitz, lauter Wahlverwandte. Was hätte ich ohne sie angefangen in diesen kruden Sandverwehungen? Hätte ich ohne ihr Leben und Schreiben, ihren dauernden Widerstand gegen die sogenannte Normalität, einen einzigen gelungenen Satz zu Papier gebracht? Ich hätte vermutlich früh aufgegeben, nicht durchgehalten gegenüber dem von allen Seiten anfallenden Unheil der Leere und der Einsamkeit. So, jetzt folgt der zweite Abschnitt, beginnt Seite 25. Ich muss versuchen, die alles grau einfärbende Trauer einzudämmen und wenigstens für ein paar Stunden nur den Wörtern zu folgen, um die wahren, darunter auch die positiven Bilder, zum Beispiel von Elisabeth, wiederzufinden und festzuhalten. Ich kann mich nicht länger um die krude Wahrheit drücken, muss vielmehr eingestehen, die Lage im Haus erscheint uns allen bedrohlich. Die familiären Beziehungen sind, vorsichtig formuliert, brüchig, die Aussichten eher trüb. Ich muss mir klar machen, wann und wie alles begonnen hat. Unbemerkt anfangs und schleichend, wohl schon vor vielen Jahren, mit Unkonzentriertheit, Reizbarkeit, Vergesslichkeit, kleinen Aussetzern, etwa indem sie mitten in einem Gespräch abrupt, ohne eine Erklärung, den Raum verließ, um etwas ganz anderes zu tun. Ihre scheinbaren Launen, ihre Hektik, ständiges Kopfweh, dadurch bedingt die Gefahr, die Eisenbahn, den Bummelzug, das gebuchte Ferienschiff zu verpassen. Hätte ich Elisabeths Verwandlung nicht deutlich früher erkennen können, hätte ich nicht schon die ersten Anzeichen ernst nehmen müssen, als sie beispielsweise in den 70ern in ihrer Schule bepackt mit Klassenarbeiten in eine geschlossene Glastür rannte, die zerbrach, oder als sie Ende der 80er Jahre in so schlechter Verfassung war, dass sie öfter ein Ladengeschäft oder eine Wohnung nicht mehr fand, Gegenstände fallen ließ und einmal sogar ohnmächtig vom Stuhl fiel. Spätestens aber um das Jahr 2005, als ich hier mehrmals erläutern musste, wie man die an unserem Haus vorbeiführende Treppe zu stabilisieren und zu erneuern gedachte und sie mich partout nicht verstand. »Schreib es mir auf oder zeichne es auf«, sagte sie schließlich, »dann kann ich es mir vielleicht besser merken.« Im August 2006 fuhren wir dann mit dem Schnellboot von Neapel zur Insel Capri. Vor Ort selbst herrschte ein flirrendes Menschengewimmel, in dem man sich leicht verlieren konnte. Elisabeth verschwand in einem Laden, um Postkarten oder Briefmarken zu kaufen, während ich seitlich auf einen Mauervorsprung wartete. Umsonst, denn sie tauchte nicht wieder auf. In den engen Gassen Capris suchte ich sie lange vergeblich. Getrennt fuhren wir Stunden später nach Neapel zurück, und sie machte mir in einem düsteren Hotelzimmer in der Via Speranzella die heftigsten Vorwürfe. Ich hätte als Egozentriker nur meine eigenen Wege im Kopf gehabt und sie vorsätzlich in der Fremde verlassen. Ich hätte sie loswerden wollen, um die Villa Malaparte und die Villa Jovis allein aufzusuchen und so weiter. Heute vermute ich, sie hatte, als sie verunsichert aus dem Laden trat, jede Orientierung verloren und strebte von mir weg in die falsche Richtung. Direkt aufgefallen und seither auch nicht mehr wegzudrängen, ist uns ihre Erkrankung zuerst im vergangenen Sommer in unserem südfranzösischen Ferienort Saint-Quentin, als Elisabeth in kurzem Abstand immer wieder dieselben Fragen stellte und im struppigen Gras des Geländes ständig nach verlorenen oder von ihr verlegten oder vom Mistral verwehten Gegenständen ihrer randlosen Brille, ihrer Tasche, einem Buch, einer Zeitungsseite suchte und alle zur Mithilfe nötigte. Es ist bezeichnend, dass Elisabeths seltsames Verhalten zuerst unseren Kindern und nahen Freunden auffiel und von ihnen auch artikuliert wurde, bevor ich es mir eingestand. Wenn ich mir meine Aufzeichnungen der vergangenen Jahre anschaue, wird offenbar, dass ich durchaus etwas gespürt, eine unterschwellig drohende Veränderung wahrgenommen habe, die ich nur schreibend durch innere Widerstände hindurch mir eingestehen konnte. Von Verarbeiten will ich nicht sprechen. Nur schwer zu erzählen ist, was da vor meinen Augen geschah und täglich weiter geschieht, dieser Um- und Abbau des Geistes, diese fortschreitende Zerstörung eines Gehirns, diese Vernichtung einer Person, nicht auch ihrer Gefühle. Sie scheint nur in kleinen Einheiten erfassbar, Notizen aus einer den meisten, auch mir bisher fremden Welt, in knappe Stücke gebrochen, Ich- und Er-Perspektive wechseln dabei schroff. Ich muss die Ereignisse Tag für Tag aufschreiben, mir keine Kleinigkeit entgehen lassen. Nicht nur Elisabeth und ich, auch die Räume und Gegenstände, die uns umgeben, Farben, Geräusche, Tonfolgen sind dabei, sich zu verändern, alt und schal zu werden. Auge, Gehör, das Haus und die Straße davor, der Garten, die Zimmerwände. Etwas Fremdes hat sich bei mir eingenistet, sich in mir festgesetzt. Etwas bislang Unbekanntes hat sich zwischen uns eingeschlichen und versucht, sich breit zu machen und will nicht mehr weichen. Ein mir bislang unvertrautes Leben und Leiden, ja, die leidende Existenz, könnte man etwas hochtrabend sagen, hat mich in Elisabeths verwandelter Gestalt plötzlich angesprochen, eher angefallen, überfallen, angesprungen. Und ich habe gewankt und bin umgestürzt. Aber ich bin wieder aufgestanden und habe versucht zu begreifen, was da vor meinen Augen geschieht, habe das Unvorhergesehene und eigentlich ganz Unbegreifliche anfangs widerwillig angenommen, als eine Art Lebensversuch, auch weil mir nichts anderes übrig blieb und einer schließlich den Überblick bewahren musste. Freilich hat es mich auch bereichert, darf man das so sagen, und stärker gemacht, indem es mir ein paar bislang unbekannte Eigenschaften, seelische Schlupfwinkel und Abgründe gezeigt und mich ein Stück weit aufmerksamer, selbstständiger, zupackender gemacht hat. 30. Juli 2008. Elisabeth bestürmt mich, während ich am Schreibtisch arbeite, mit angeblich enorm wichtigen Aufträgen. Ich soll sogleich die Gartenmauer mit dem Hochdruckreiniger absprühen, soll die Treppe zur Terrasse von Moos, die Lavendelblüten von Kürbistrieben befreien, soll nicht hier im Schatten, sondern dort in der Sonne Platz nehmen, weil sie den Schatten zum Arbeiten benötige. Als ich mich nicht vom Fleck rühre, schreit sie grell Sadist. In der Nacht stürmt sie alle paar Minuten vor meine inzwischen verriegelte Zimmertür. Sie habe mich noch nie so sehr gehasst wie jetzt, kreischt sie im Flur. Ich sei am Scheitern ihrer wissenschaftlichen Arbeit ebenso schuld wie das verfluchte Haus, das sie selbst vor Jahren wegen seiner ruhigen Lage am Waldrand ausgesucht hat. Das Haus, das wir erst zusammen restauriert und bewohnbar gemacht haben und in dem wir nun seit bald 30 Jahren weitgehend geschützt vor störenden Geräuschen Leben und Arbeiten. Beide, das Haus wie der Garten, seien ihr Unglück, schreit sie im Flur mit sich überschlagener Stimme. Und ich sei ein ganz erbärmlicher Egoist, würde immer nur an meine Projekte, meine Arbeiten, meine Bücher denken. Für andere Menschen und deren Gefühle interessierte ich mich keinen Augenblick, für Haus und Garten ebenso wenig, obwohl ich ständig das Gegenteil behaupte, das sei die Wahrheit. Einmal, mitten in der Nacht, gegen 1:30, ich bin gerade eingenickt, erwache ich von wildem Rütteln an der Türklinke, von derben Fußtritten gegen das Holz und verzweifelten Schreien. Kerkermeister! Etwas Archaisches, so noch nie Gehörtes, etwas Furchterregendes geht davon aus. Ein fernes Grollen und Raubtierknurren aus der Tiefe der Nacht und des Raums. Jetzt hat sie vollkommen durchgedreht, denke ich, und stehe frierend im Zimmer mit leicht zitterndem Unterkiefer. Kein Zweifel, sie ist verrückt geworden. Sie verharrt dicht vor meiner Tür, die ich kurz öffne und gleich wieder schließe, mit geballten Fäusten und vom Hass verzerrten Zügen, wie ich sie noch nie gesehen habe, steht sie da, eine potenzielle Gewalttäterin, die Angst auslöst. Etwas so Krasses wirst du nie wieder erleben. 3. August 2008. Sie bekommt keine Ordnung mehr in ihr Zimmer, in den Kühlschrank, in ihre Gedanken und verschlungenen Lebenswege schon gar nicht. Kleidungsstücke, Papiere und Bücher sind über den Fußboden und die Möbel verstreut. Ihr von Manuskripten überladener Schreibtisch ist zum Arbeiten nicht mehr benutzbar und das Chaos zeugt sich nach allen Seiten fort. Plötzlich erscheinen mir manche in letzter Zeit spurlos verschwundenen Dinge in einem anderen Licht. Schreibwerkzeuge und Briefe, Geldbörsen, Schmuckstücke, Taschenlampen, Hausschlüssel, die doppelt oder gar nicht bezahlten Rechnungen, auch das zu reichlich eingekaufte und dann verdorbene Essen. Was geht hier vor sich? Und was hat es zu bedeuten, dass Elisabeth ständig schwitzt, dass ihre Haut juckt, ihr Kopf schmerzt, dass sie im Bett laut jammert und nicht einschlafen kann? Als ich heute Morgen das Badezimmer betreten wollte, stand der hellblau gekachelte Boden unter Wasser und glitzerte verdächtig. Elisabeth muss aus welchem Grund auch immer den Wasserhahn über dem Waschbecken voll aufgedreht haben, bevor sie in ihr Zimmer verschwand. Das Wasser war die Nacht über in das Becken geströmt und schon bald über den Beckenrand gelaufen. In sämtlichen Räumen des Untergeschosses brannte das Licht wie bei einer Schwimmbadinszenierung. 15. September 2008. Elisabeth reagiert geschockt, als wir, die beiden erwachsenen Kinder und ich, ihr vorschlagen, wegen der letzten krassen Ausfälle einen Neurologen aufzusuchen, der ihre Hirnströme messen soll. Sie ist verzweifelt, sie ist hilflos, sie weint. Wir würden sie nun verachten und nicht mehr ernst nehmen, klagt sie. Wir hätten ihr unseren Verdacht viel früher mitteilen sollen oder besser gar nicht. Eine erste Untersuchung in der neurologischen Klinik, bestehend aus MRT, Blutabnahme, Zeichentests, Liquorpunktion und Rechenaufgaben, bricht sie mittendrin ab und weiß schon kurz danach den Grund nicht mehr oder sie will ihn nicht wissen. Hat sie wirklich nur wegen Husten das Weite gesucht? Was du mir da eingebrockt hast, sagt sie vorwurfsvoll mit harter Stimme zu mir. 19. Oktober 2008. Erste neurologische Befunde sind eingetroffen. Von affektiv bedingten kognitiven Leistungseinbußen ist dort die Rede. Eine leichte kognitive Störung sei nicht auszuschließen, aber es gebe keine Hinweise auf eine demenzielle Entwicklung zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das klingt für unsere Ohren eher entwarnend und fast beruhigend. Doch Elisabeth wehrt sich gegen jede Art von psychischer Krankheit. Doch Elisabeth wehrt jede Art von psychischer Krankheit rigoros ab. Sie will nichts davon hören. Auch die zurückhaltend formulierte Diagnose der Neurologen akzeptiert sie nicht. So als vermute sie etwas anderes, weit Schlimmeres dahinter, das noch auf sie zukommen könnte. Sie ist ganz außer Fassung und in ständiger Bewegung, lässt mich nicht einschlafen oder lesen. Um 3:30 in der Frühe kriecht sie zu mir ins Bett. Sie zittert, scharrt mit den Fußnägeln am Leintuch. Eine grausige Musik, bange, lastende Stimmung. Was immer ich sage und tue, ist falsch, ist unpassend, liegt jedenfalls in ihren Augen daneben. 2. November 2008. Elisabeth ist anhaltend depressiv und arbeitsunfähig, von Angst besetzt und ohne jeden Antrieb, jede Kraft, sich zu wehren gegen das, was sie inwendig bedroht. Die Schuld an ihrem kläglichen Zustand gibt sie vor allem mir, dem ständig Anwesenden und für sie einzig Greifbaren. Sie traut sich nicht mehr nach draußen, scheut den Kontakt mit Menschen, selbst mit alten Freunden. Die ihr gegen Depression verschriebenen Tabletten weigert sie sich zu schlucken und wischt sie schroff beiseite. Vorhin hat sie behauptet, ich hätte, um sie zu verunsichern, den Briefkastenschlüssel versteckt. Dabei war sie es, die ihn verloren hat. So, jetzt folgt der dritte Teil, der ist ziemlich am Ende, 153 folgende. 2. Dezember 2019. Ich habe erst spät nach vorläufiger Fertigstellung dieses Textes, auch um beim Schreiben nicht beeinflusst zu werden, das vielbeachtete Buch von Inge Jentz über ihren dementen Mann gelesen, Langsames Entschwinden von 2016. Es besteht überwiegend aus Briefen an akademische Freunde und gute Bekannte, ist klug, sensibel und sehr manierlich formuliert. Doch ist es gerade diese stilistische Fertigkeit, diese immer liberal und verständnisvoll sich gebende Überlegenheit, diese vornehme Zurückhaltung, die bei mir keine besondere Wirkung hinterlässt. Inge Jentz sollte vielleicht, statt in jedem ihrer Briefe etwa das Gleiche zu vermelden, mein Mann kann nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen, einmal die Fassung verlieren angesichts dieser grausigen Vorgänge um Walter Jentz, die sie doch zutiefst erschrecken und ständig überfordern mussten, einmal ausbrechen aus der ja weiterhin privilegierten, großbürgerlich verfassten Gelehrten- und Schreibtischwelt, in der sie mit ihren Hilfskräften und Freunden verharrte, einmal, und zwar im Detail, vordringen in die trüben Abgründe und schmutzigen Verliese des Irrsinns, der knöchernen Erstarrung und Gefühllosigkeit, in denen ihr berühmter Mann und nun verstummter Starredner versunken war, der, so schreibt sie, an einer progredienten Gefäßerkrankung litt und seine Umgebung, also auch sie, mit dritten Schlägen und unflätigen Schimpfwörtern, welchen genau, traktierte. 9. Dezember 2019, Vorweihnachtszeit, frühe Dämmerung, schon gegen Abend wachsende Unruhe. Elisabeth, läuft im Haus auf und ab, tappt ständig in mein Zimmer rein, auch, was ärgerlich ist, zur Nachtzeit um 3:30, 4 Uhr, wenn ich gerade fest eingeschlafen bin. Ihr eigenes Zimmer kann oder will sie nicht finden. Angeblich hat sie Hunger, verlangt wiederholt nach Milch, ihrem Lieblingsgetränk. Sie fragt mehrmals, was sie sonst nicht tut, da sie ja über kein Zeitgefühl mehr verfügt, nach der Uhrzeit, wünscht sich auch wieder eine eigene Uhr als Ersatz für die verlorene, rafft Kleider zusammen. Ich gehe jetzt nach Hause. Begleitest du mich ein Stück? Ich lauf doch ungern allein durch die schwarze Nacht. Da fliegen so dunkle Würmer rum. Um sie zu beruhigen, hier ist dein Zuhause seit rund 35 Jahren oder wenigstens abzulenken, lese ich ihr, sobald ich sie zu Bett gebracht habe, den Anfang der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium vor. Mäßiges Interesse, wie auch bei dem wunderschönen, ursprünglich plattdeutschen Märchen der Brüder Grimm vom Fischer und seiner Frau Ilsebill, die mich mit ihrer irren Wunschenergie und ihrem unbedingten Aufstiegswillen von fern an Elisabeth erinnert, wie sie früher war, während sich das Meer im Verlauf des Geschehens ebenso unmerklich wie unheimlich von lichtblau zu tiefschwarz verfinstert. Manche Timpete, Butche in der See. Können poetische Wörter und Sätze, können selbst echte Zaubersprüche, können Naturgeister und sprechende Tiere in dieser Weltnacht gar nichts mehr ausrichten? Anhaltend, wenn auch meist unterschwellig, mein schlechtes Gewissen, meine Hilflosigkeit, das Gefühl, zu wenig für Elisabeth zu tun und zu wenig Geduld aufzubringen, auch ganz unverdient davongekommen zu sein, zumindest vorerst dem Schicksalsgott entwischt, den Psychiatern gleichsam von der Schippe gesprungen zu sein, während sie das Unglück kalt erwischt hat, sie arm und alt, stumm, verwirrt und hilflos gemacht hat. 15. Dezember. In den ergotherapeutischen Sitzungen mit der emphatischen Susanne Klein erreichen die allereinfachsten Übungen Elisabeth oft nicht mehr. Sie soll zum Beispiel eine Anzahl von Haustieren aufzählen und dagegen ein paar in der Wildnis lebende Tiere stellen, oder sie wird gebeten, die Hauptstädte einiger nordeuropäischer Länder zu nennen. Doch sie wirkt überfordert und verstummt einfach, als hätte sie die Fragen nicht recht verstanden. Könnte man ihr Verhalten nicht auch als einen Akt der Verweigerung deuten, als konsequente Absage an die Leistungsgesellschaft? Als würde sie sagen, ich habe von euch die Nase voll und eure albernen Fragen satt und will nicht mehr mitspielen. Satt habe ich auch all die ziemlich gleich aussehenden Familienfotos, die mir vorgelegt werden, verbunden mit der Aufforderung, umgehend zu sagen, wer darauf wohl zu sehen ist. Ich oder meine Mutter, eine Katze oder ein Hund. Dabei kann ich ohne Brille fast nichts mehr erkennen. 26. Dezember 2019. Just zum Jahresende stolpert Elisabeth auf der Treppe im Flur und stürzt zum wiederholten Mal Kopf vor in Rückenlage, Stufe um Stufe hinab. Die Folge ist ein Riss der Achillessehne und eine Prellung des Steißbeins. Im Krankenhaus wird ihr ein orthopädischer Stiefel angepasst, den sie nun Tag und Nacht tragen muss und der sie nahezu unbeweglich macht. Eine Zeit lang wird sie die Tagesbetreuung meiden müssen. Das Waschen und Anziehen dürfte komplizierter werden. Wir tragen ihr Bett ins Wohnzimmer hinunter, damit sie weniger Treppen steigen muss. was sie durchaus nicht einsieht. Sie will in ihrem Zimmer bleiben. Und sie will diesen unbequemen Stiefel ausziehen, sofort und unbedingt. Den Wunsch äußert sie immer wieder, so dass ich den Schuh mit Leukoplast befestigen muss. Ich schaffe einen Toilettenstuhl und einen Gehbock an, bestelle dreimal pro Woche eine Physiotherapeutin, die mit ihr das Gehen übt. Elisabeth sagt, sie brauche fast nichts, jedenfalls keine Gehhilfe. Sie rutsche lieber auf dem Hintern über den Boden. Das Leben wird schwieriger. Ich werde mich daran gewöhnen müssen, ihr den Hintern zu wischen mit dem Waschlappen oder mit Feuchttüchern. Eine Überwindung. Aber es gibt auch heitere Momente, immer wieder. Einige Wochen später sehe ich Elisabeth mit ihrer zweijährigen Enkelin Stella im Wohnzimmer Fußball spielen. Sie kicken und rollen den großen grünen Medizinball mit einiger Mühe, doch lachend hin und her. 29. Dezember 2019. Ich kann nicht tanzen, ich kann nicht richtig singen, ich kann kein Instrument spielen, ich kann nicht Auto fahren, ich war nie beim Militär, nie im Puff. Ich besitze keine Schusswaffe, kein Notebook, kein Handy. Ich hatte nie einen ordentlichen Beruf, also nie ein regelmäßiges Einkommen, nie einen echten Vorgesetzten. Ich gebe Pennern und Bettlern prinzipiell nichts. Ich unterschreibe keine Resolutionen mehr. Ich verachte die Politiker aller Parteien, das Staats- und Lügengesindel, die Funktionäre, die Journalisten mit ihren politisch korrekten Phrasen, also fast alle sowieso. Dazu das ganze elende Regelwerk, dem sie dienen. Ich bin kein sozialer Mensch, auch wenn es manchem so vorkommt. Ich bin ein störrischer alter Bastard wie Lear, ein zahnloser Dachshund, ein gescheiterter Schauspieler mit Rissen im Herzen. Manchmal habe ich das Gefühl, als wäre ich in diesem Land der erste Mensch, Albert Camus, und zugleich der letzte Deutsche, Bodo Strauß. Ich bin eher durch Zufall zu Frau, Kindern und Enkeln gekommen, habe die sich bietende Chance aber genutzt und die Familie als emotionalen Schutzraum nach allen Seiten umzäunt und mit Zähnen und Klauen verteidigt. Angesichts unseres Alters und der Krankheit Elisabeths eine weise Entscheidung. Doch das, was man gemeinhin Glück nennt, sieht anders aus. Wie lange wir nun schon zusammenleben, fragt Elisabeth. Mehr als 50 Jahre, antworte ich zum wiederholten Mal, und waren kaum einen Tag voneinander getrennt, sind also gewissermaßen von selber eine Einheit geworden, obwohl wir ja, streng genommen, längst nicht mehr dieselben sind wie damals, als wir uns kennen und lieben lernten. Nein, ganz und gar nicht, rufe ich aus. Welche Metamorphosen, welche Entstellungen, Entzweiungen, Verwechslungen, Verwüstungen des Körpers wie des Geistes mussten wir hinnehmen? Kotwürste, die in der Badewanne statt im Klo schwimmen, tote Tiere, tote Kinder im Bach, Staubbogen, Asche, den Kraterrand entlang geweht. Wie mag das weitergehen mit uns, die wir so still, so sprachlos, so fügsam geworden sind? Wohin soll unsere abschließende goldene Hochzeitsreise führen? Vielleicht quer durch Florida mit einem alten Wohnwagen nach Key West zu Hemingways Haus? Die letzten Meter auf jeden Fall zu Fuß? Frühling, Sommer, Herbst, die alte Lebenslüge, die tradierten Reime, der ewig sinnlose Kreislauf, das immer gleiche Programm, ständig neu aufgelegt. Die weit aufgerissenen Münder der Sänger, die total aufwendige, übertriebene und daher lächerliche Gestik des Dirigenten. Immerhin, wir sind da gewesen, haben uns Mühe gegeben, haben uns nicht kampflos dem dunklen Raum ausgeliefert, den schwarzen Löchern, in denen wir spurlos verschwinden werden. Bald wird der Film unserer leuchtenden Erinnerungen enden, wenn er nicht schon vorbei ist. Doch was werden die Kinder, die Enkel dazu sagen, dass wir nicht rechtzeitig abgetreten sind, dass wir uns so aufgeblasen und breit gemacht haben mit unserem Leben und Leiden, unserer Schamlosigkeit, unseren Monologen, Ritualen und ihnen zu wenig Platz gelassen, dafür jedoch Trauerarbeit für ein ganzes Dasein aufgebürdet haben.
Das war Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Kostprobe. Michael Buselmeier las aus seinem neuen Buch Elisabeth ein Abschied. Das Hardcover erschien 2021 im Heidelberger Morio Verlag. Es hat 200 Seiten und kostet 18 Euro.